Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Theile.
Ja, und heute bin ich sehr, sehr froh, Nicola Hellerie endlich begrüßen zu können, nachdem wir einige Probleme gehabt haben mit der Technik und wir haben uns sogar persönlich getroffen und dann hat es nicht geklappt. Aber jetzt sind wir endlich zusammen. Hallo, lieber Nicola.
Hallo, Jochen.
So, also, um dich kurz vorzustellen, weil wenn man das genau wissen will, kann man ja einfach auf Nicola Hellerie gehen, auf LinkedIn. Da sieht man sehr genau deine ganzen Stationen. Aber wenn ich es mal zusammenfassen sollte, du bist Franzose, stimmt?
Ja.
Das stimmt, ne? Weil manchmal vergesse ich das, so international bist du ja geworden und so oft und so lange hast du in Deutschland auch gelebt und du warst bei einer sehr deutschen Firma sehr lange, nämlich die Firma Siemens.
Korrekt, ja.
Unterbrechung insgesamt 16 Jahre gearbeitet. Wenn ich das richtig sehe aus deinem Profil und wir haben uns ja auch damals in Projekten kennengelernt dort und du warst auch einmal 4 Jahre in Südkorea.
Korrekt. Ja, bei Siemens Power.
Mhm. Mich gut vorbereitet, siehst du. Und vor allen Dingen warst du, und das ist das Besondere an diesem Podcast, du bist ja jemand, der eigentlich exzellisiert ist. Du bist nämlich sehr spezialisiert in Controlling und Finanzen. Und das ist ungewöhnlich und ich finde das so toll, dass wir heute mit dir reden können über Emotionen und vor allen Dingen über deine Rolle, die du ja seit 2018 hast bei Foslo. Auch eine deutsche Firma, aber in Frankreich, wo du Managing Director bist. Und insofern wollte ich dir einfach mal vorschlagen, fang doch mal an zu sagen, was ist denn deine Zusammenfassung von deiner Art zu führen in dieser ganzen Zeit oder deine Entwicklung? Das wäre vielleicht ganz gut mal so vom jungen Nicola Hellerie bis zum heutigen Managing Director, wenn du das mal unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen.
Ja, ich probiere mal. Also ich zu deiner Einführung. Ich bin wieder in Paris seit 2018 bei Foslo. Und der Spaß an Foslo ist, dass das Unternehmen seit 1888 existiert und dass wir auf Bahninfrastruktur spezialisiert sind. Das heißt, dass wir da die grüne Mobilität ermöglichen wollen. Und ich bin seit 2018 fast wieder Franzose, weil ich habe mehr Zeit im Ausland als in Frankreich insgesamt verbracht. Ich bin 50 Jahre alt und diese Zeiten im Ausland prägen den Menschen, die haben mich geprägt und das Umfeld, auch die Unternehmenskultur, die Menschen um mich herum haben mich geprägt. Zurück auf die letzten Jahre, die diese Station waren, was mich angeht, immer spannend. Ich habe den Eindruck, dass ich immer was gelernt habe und was mich, glaube ich, kennzeichnet. Ich bin sehr neugierig. Und ich glaube, dass ich in allen Stationen, das ist der Fall zwischen uns beiden Jochen, immer sehr, sehr starke Partnerschaft mit ein paar Kollegen, Menschen gehabt habe. Und dass ich diese Partnerschaften, um den Kontakt zu behalten, um zu lernen, auch pflege. Also wie wir, Jochen, kennen uns seit jetzt über 20 Jahren. Und wir treffen uns alle 4, 5, 6 Jahre, aber wir treffen uns, wir sind im Kontakt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil du zum Beispiel an Themen der Führung arbeitest, Emotionen, interkulturelle Zusammenarbeit arbeitest. Und das sind für mich so Fokuspunkte, wie ein Unternehmen wie Foslo, das in 40 Ländern tätig ist, sich weiterentwickelt. Und in dieser Zusammenarbeit, internationalen Zusammenarbeit besser wird, weil diese...
Ich denke mal, was uns ja auch geprägt hat, wir haben ja sogar mal einen Fernsehfilm zusammen gemacht, ne? 10 ja. Firmenehe, als Siemens Matra gekauft hat, ist auf Arte damals gekommen und da warst du wirklich noch der junge Manager, der also in diesem wichtigen Projekt involviert war. Und damals bist du mir schon aufgefallen, weil du einen sehr guten Durchblick hattest oder Einblick in diese interkulturellen Unterschiede und damals schon sehr stark erkannt hast, es ist wichtig, dass sich die Menschen verstehen, bevor sie miteinander überhaupt zusammenarbeiten können.
Ja.
Und meine Frage jetzt an dich ist, was sind so, wenn du es einmal vom emotionalen Standpunkt her betrachtest, was waren so die wichtigsten Entscheidungen, die du getroffen hast in deiner Karriere, emotional gesehen?
Es gab ein paar Entscheidungen, die sehr wichtig waren. Und die sind, eine Entscheidung ist immer der Anfang eines Prozesses, würde ich mal sagen. Und ich glaube, diese Entscheidungen, sei es eine Transformation, sei es ein großes Wachstumsprogramm, sei es eine Akquisition oder eine Desinvestition, startet immer damit, dass man sich vorbereitet, ja, und dass ich mich immer mit dem Bestehenden verbinde. Und dass ich wirklich die Situation verstehe und vor allem die Menschen, die dahinter sind.
Und die Menschen zu verstehen. Also ich stelle mir das jetzt zum Beispiel, bis in Südkorea, kommst in eine ganz andere Kultur, ne, die uns ja, also eine asiatische Kultur, die uns ja sehr fremd ist. Und wie würdest du sagen, hast du dich da vorbereitet?
In Korea war das für mich erstaunlicherweise relativ einfach, weil die Koreaner, fand ich in einem Teil deren Handlungen, also relativ nah an Franzosen sind. Das heißt, dass die, wenn eine Entscheidung getroffen ist, relativ gut im Improvisieren sind und vor allem sehr schnell sind. Ja. Und die Herausforderung in Korea war also für mich, weil wir dort ein Engineering-Unternehmen gegründet haben, die koreanischen Ingenieure, die wir aus unterschiedlichen koreanischen, asiatischen Firmen angestellt haben, mit den deutschen Ingenieuren zu verbinden, in einem Prozess, wo wir in Korea investiert haben, das heißt auch Spannungen, Widerstände mit Deutschland. Und ich fand die Koreaner, die alle da waren, sehr neugierig. Die waren sehr gespannt auf unsere Siemens-Kultur, also starke Ingenieurkultur. Und die wollten unbedingt wissen, wie wir Sachen machen. Und die fanden eigentlich, dass Siemens nicht sehr offen ist. Und da habe ich mit denen einfach aufgelistet, die Anzahl von Firmen, bei denen, ich habe mit denen aufgelistet, in welchen Engineering-Firmen die gearbeitet hatten. Und das waren Wettbewerber von Siemens im Bereich Kraftwerksbau. Ich habe auch aufgelistet und summiert, wie lange Jahre die dort gearbeitet haben, um da eine gewisse Sympathie und auch Verständnis bei Siemens zu schaffen für diese 100 Ingenieure, die wir eingestellt hatten. Und damit wir auch von Siemens heraus verstehen, was die uns bringen können. Also es waren zum Beispiel 273 Jahre Erfahrung im Kraftwerksbau in den Unternehmen Daewoo, Samsung etc. Um das einfach, um emotional die Siemens-Kollegen zu beeindrucken und auch um den Dialog zu öffnen und gewisse Diskussionen auszulösen. Die Herausforderung war, aus dieser neuen Firma, die wir damals gegründet haben, nicht den Siemens, typisch Siemens-Prozess zu haben, aber ein Hybrid zwischen dem Siemens-Prozess und auch das ein Siemens-Prozess, der die Erfahrungen dieser Ingenieure aus Asien integriert.
Was war denn da jetzt, weil wir wollen es ja wirklich fokalisieren auf diese emotionale Ebene. Ja? Was war in diesem, weil gleich kommen wir natürlich zu deiner Rolle bei Foslo, wo du ja wirklich auch einige interessante Projekte initiiert hast. Was würdest du da sagen, was war der emotionale Engpass, bevor das dann, um das Ganze ans Laufen zu bekommen?
der emotionale Engpass liegt in einem koreanischen Satz. Der hieß damals Bali Bali. Und Bali Bali heißt sehr schnell, schnell. Und wir also haben immer gesagt, dass die Can-Do-Attitude der Koreaner ein Erfolgsfaktor ist. Ja. Und ich war der Meinung, dass sie sich auch gut mit unserer Kultur damals ergänzt hat. Aber ich glaube, dass die Begeisterung, die Freude am Arbeiten der Koreaner auf einen gewissen kühlen Empfang der Schnittstellenpartner gestoßen ist und dass es von da sehr schnell war und dass es da sehr, sehr schwierig war zu starten. Und es hat ein gutes Jahr gedauert, durch unterschiedliche Maßnahmen, durch Projekte, durch konkrete Beispiele, konkrete Projekte, bis es sich verbessert hat.
Dann schlage ich vor, weil ich finde, das Interessanteste ist ja das, was du jetzt gerade in den letzten Jahren angestoßen hast, weil jetzt hattest du auf einmal ja auch als Geschäftsführer in Frankreich für Foslo wirklich freie Hand, um zu gestalten. Ja, und auch, du hast ganz interessante Projekte initiiert, jetzt nicht nur mit Kunden natürlich und die Firma weitergebracht, sondern auch mit den Mitarbeitern und mit den Mitarbeiterinnen. Insofern wäre es interessant, dass es einfach mal kurz schildert. Was hast du da angestoßen und was waren vielleicht Schwierigkeiten am Anfang und wie hast du sie überwinden können?
Ja, bei Foslo als Geschäftsführer war das für mich eine Rückkehr nach Frankreich. Und ich musste mich also nach einiger Zeit in einer deutschen Firma, obwohl ich im Ausland war, wieder an Frankreich gewöhnen. Also sehr ungewöhnliche, nicht immer transparente Entscheidungswege und im Vergleich zu anderen Firmen vielleicht weniger geschriebene Regel, weniger Transparenz. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, in solchen Fällen also sehr gut die Situation zu beobachten und Fragen zu stellen. Auf jeden Fall habe ich die ersten 100 Tage, wie man immer sagt, also sehr, sehr genau zugehört. Und was mir relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass die französische Business Unit von Foslo, Foslo Switch Systems, nicht sehr gut kommuniziert hat mit dem Headquarter in Deutschland. Da gab es deutsch-französische Missverständnisse. Und als wir in Frankreich auch 20 Länder koordinieren und leiten, haben auch viele Länder Schwierigkeiten gehabt, zu verstehen, was ein französisches Headquarter, eine französische Mutter erwartet. Ja, das heißt, es gibt so drei Ebenen in dieser Herausforderungen, die relativ komplex waren. Und ich glaube, dass wir auch damals alle bei Foslo Switch System nicht sehr gut zugehört haben, dass die Aufmerksamkeit also relativ niedrig war und dass wir nicht in der Lage waren, in einer Situation, die nicht gut war, was Profitabilität angeht, dass wir nicht genau wussten, wo die Probleme sind. Und dass es auch wenig Interesse gab, also diese Probleme also in Detail zu verstehen und warum es so entstanden war und vor allem, ja, was kann ich tun? Was kann ich tun in einem Unternehmen, was seit 1888 existiert, da die Energien zu finden, die uns ermöglichen, uns zu verbessern?
Und was hast du dann konkret getan?
Es gibt viele Baustellen, die gestartet werden in einem Transformationsprogramm. Aber ich kann mich daran erinnern, und auf einem großen Standort, wo es besonders geklemmt hat, dass ich, und das hatte ich in Korea gemacht und auch vorher, dass ich auf Gruppen von Mitarbeitern zugegangen bin. Und wir haben uns getroffen. Ich hatte 2 volle Tage gebucht und Gruppen von 15 bis 20 Mitarbeitern sind gekommen. Und Ich habe Fragen gestellt. Also ich habe nicht die große Rede, die Zukunft geschildert, wie ich das möchte. Ich habe einfach Fragen gestellt und richtig gut zugehört, was die Antworten waren natürlich, aber auch in den Stimmen der Kolleginnen und Kollegen gehört, wo die Emotionen waren, wo der Stolz war, um zu verstehen, was die Energien in diesem Unternehmen sind und worauf ich setzen kann für die Transformation als Stärken.
Finde ich jetzt gerade wirklich interessant, weil dir kommt sehr oft das Wort zuhören. Ja, also das ist da wirklich was Markantes, was mir auffällt, was ja wichtig ist. Aber jetzt hast du auch erklärt, wie du zuhörst. Du hörst auf den Stolz der Mitarbeitenden, ne? Was die Menschen bewegt und sagen wir mal, wo eigentlich der Motivationsansatz ist, vielleicht über sich hinauszuwachsen. Ne? Und insofern denke ich mal, was da bei dir ganz präsent ist, ist, dass diese Mitarbeitenden wohl einen Chef wahrnehmen, der präsent ist. Also der nicht kommt, um zu sagen, das ist meine Vision und jetzt machen, sondern umgekehrt erstmal, wie tickt der eigentlich, was bewegt euch und was schlagt ihr vor? Also wahrscheinlich hast du auch Vorschläge eingeholt. Ne? Und was ist dann passiert? Also was ist dann weitergegangen?
Ja, ich glaube, die Nähe. Und am Anfang, dass die Kontakte entstehen und dass ich auch ein paar angerufen habe, um ein paar Aspekte besser zu verstehen, das ist wichtig. Und dieser Kontakt muss auch weiterbleiben. Was ist passiert? Also ich bin weiter präsent an den Standorten gewesen und habe immer kommuniziert, wo wir stehen, wo die Herausforderungen sind. Und dass eine Transformation in Vorbereitung ist. Persönlich haben wir jetzt, dieser Prozess hat mir ermöglicht, die Firma zu verstehen, meiner Meinung nach. Und das ist immer so ein Geben und Nehmen. Ich bin der Meinung, dass diese Kulturen, die es gibt an den unterschiedlichen Standorten, mich auch prägen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin nicht derselbe Mensch zwischen 2018 und jetzt. Und ich bin auch der Meinung, ich spüre das, dass die Standorte, die wir haben, natürlich anders ticken und dass unsere Situation ähnlich beschrieben wird in jedem Standort, aber dass die Rezepte zum Erfolg manchmal unterschiedlich sind.
Und wenn du sagst, wir ticken jetzt sozusagen auf der gleichen Wellenlänge, ja, wie äußert sich das? Hast du da ein Beispiel? Ja. Ist das die gleiche Message? Ist das ein gleiches Auftreten? Wie würdest du, oder ganz emotional gesagt, wie macht sich das bemerkbar?
Es gibt einen Standort in Frankreich, der zuhört und auch relativ schnell und gut implementieren kann, aus Erfahrung und auch aus Stolz. Es gibt einen anderen Standort, der kann auch sehr gut implementieren, braucht aber am Anfang viel Empathie und auch muss die Kolleginnen und Kollegen dort wollen immer daran erinnert werden, dass es mal funktioniert hat und dass es dieses Mal auch so sein wird. Die Unterstützung muss da sein und dieses Stück Support, Unterstützung oder Nudge muss dabei sein. Das sind so kleine Details, ein Beispiel von zwei Standorten. Wir haben über 20 Standorten, die wichtig sind. Und ich glaube, dass die Präsenz, das Zuhören mir ermöglichen, da am Puls zu sein, würde ich sagen.
Also 20 Standorte und du fährst da immer rum. Also du bist da oft präsent. Das stell mir schwierig vor, ne, bei 20 Standorten.
Der Fokus in den letzten Jahren war auf Frankreich, Niederlande. Und ich konnte leider nicht an allen Standorten für die Transformation präsent sein. Mhm.
Aber trotzdem hast du da, wo du deinen Verantwortungsbereich hast, da konntest du präsent sein und da hast du also dann auch diese Transformation initiiert.
Mhm. Diese erste Phase der Transformation war hauptsächlich in manchen Standorten, die ich inzwischen sehr gut kenne. Die neue Phase der Transformation, wo wir viel mehr Synergien zwischen allen Standorten bei Fuslo Switch System erreichen wollen, betrifft alle Standorte. Und dann geht es darum, also ohne, ich kann nicht überall dabei sein, also mit den Teams diese Synergien zu entwickeln und auch ein Gefühl füreinander zu entwickeln, dass damit die Zusammenarbeit sich verbessert.
Ja, also vor allem delegieren, dass das auch selbstständig geht. Ne? Das ist also das ist etwas, dass du nicht überall dabei sein musst, ne? Sondern dass die also auch aus sich selbst heraus Initiative ergreifen.
Ja, die erste Phase war vielleicht auch so, dass wir ein paar Notfälle hatten. In der zweiten Phase, also geht es darum, dass wir mehr Wachstum erzielen und dass wir, wie du sagst, also dezentral ein paar Befürworter für die Transformation haben an jedem Standort, dass ich da ein Netzwerk entwickle von Transformers, Energizers, dass wir auch Techniken zur Transformation anbieten, beibringen, erklären und dass wir mit Best Practice austauschen, immer uns einander unterstützen.
Wenn du jetzt einfach mal schaust, die Generation wandeln sich ja und man redet ja viel von Generation X, Y, Z. Und du hast ja mit Sicherheit auch jetzt viele junge Führungskräfte. In deiner, jetzt, wenn du das mal mit deinem Werdegang vergleichst, was ist anders heute von der Erwartungshaltung, von der Art zu arbeiten? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, dass die Diversität, das heißt im Background, also im Geschlecht oder auch im Alter, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, weil was ich gerade erzählt habe über Differenzen, die ich entdecken muss, um da emotional die Kolleginnen und Kollegen zu treffen und auch zu bewegen, damit diese Transformation letzten Endes einen Impact hat, einen positiven Impact. Das Gleiche gilt im Leitkreis, das Gleiche gilt unter Kollegen, dass diese Diversität da und uns hilft und uns und jeden von uns, inklusive meine Wenigkeit, sich in Frage stellt. Ich glaube, wir haben also mit den neuen Generationen viele Vorteile. Ich glaube, dass eine gewisse Empathie immer vorhanden ist. Ich glaube, dass die Frage des Sinnes, bei wem arbeite ich, macht dieser Produkt Sinn? Warum machen wir das überhaupt? Ich glaube, dass diese Frage nach dem Sinn sehr zentral bei den neuen Generationen ist und mir persönlich hilft, immer die Fragen jeden Tag zu beantworten. Ist unsere Strategie dieselbe? Ist unsere Beurteilungssystem bei Foslo der richtige? Wollen alle an einem Bonussystem integriert sein? Wollen die jungen Generationen wollen auch viel lernen, also nicht lernen in einem, also die wollen lernen eine Stunde am Tag mit unseren Experten, die auch manchmal viel Erfahrung haben, wie man technische Themen löst, wie man auch Gruppendynamik lernt. Und ich glaube, das sind also zwei Charakteristika in der neuen Generation, viel Empathie, großes Neugier und einen sehr großen Wille zu lernen. Das charakterisiert die neue Generation. Und für mich als Geschäftsführer ist das eine große Möglichkeit. Wir haben in unseren Unternehmen, es ist wie in der Gesellschaft, es kann auch manchmal so parallele Welten geben zwischen denjenigen, die 20 bis 30 Jahre alt sind, die über 50 sind. Und ich glaube, eine zentrale Aufgabe von mir besteht darin, all diese Gruppen zu verbinden. Und mit der neuen Generation habe ich viel Spaß, weil die sehr neugierig sind, sich gerne verbinden und uns ermöglichen, besser zu werden. Meine Aufgabe besteht darin, diese Verbindungen herzustellen. Ja, das ist Mentoring-Programm. Das sind so gewisse Meetings unter Experten, wo 2, 3, 4 neue Personen dazukommen und nur zuhören. Dann entsteht das Netzwerk. Dann gibt es ein paar Fragen Und nach 6 Monaten, nach einem Jahr entstehen auch Arbeitsgruppen.
Naja, das also, wie auch wieder, ne, weil das kommt immer bei dir als Leitmotiv zuhören. Ja, also du selbst hörst zu und du leitest die Mitarbeitenden an, auch zuzuhören, ne? Sich in einer Gruppe anzuschließen, Experten erstmal zuhören und dann Fragen stellen. Ne? Also das nehme ich wirklich mal als jetzt mit aus dem, was du mit uns hier teilst, ich denke, das entspricht auch sehr, sehr deiner Persönlichkeit. Ne? Du bist ja jemand, der sich sehr erstmal damit beschäftigt, worauf lasse ich mich ein und das Ganze beobachtest, analysierst und durch Zuhören dann auch wahrscheinlich die richtigen Antennen ausfährst, um zu sagen, okay, in der Situation ist das der beste Weg zu machen. Und vielleicht abschließend als letzte Frage möchte ich dir noch stellen, was würdest du denn einer jungen Führungskraft oder einer angehenden Führungskraft heute mit auf den Weg geben?
Ich würde empfehlen, weiter zu lesen, viel zu lesen, sich mit der Außenwelt zu beschäftigen.
Was liest du denn gerade? Was liegt für ein Buch auf deinem Schreibtisch?
Ich habe im Sommer viele Krimis gelesen, die mir seit Monaten empfohlen worden sind. Aber ich habe vor allem das Buch von Seneca, von der Kürze des Lebens, wieder gelesen, was auch viel mit Emotionen zu tun hat. Und wie gestalte ich mein Leben, wie gestalte ich den Tag und wie kann ich vor allem auch den anderen helfen und an erster Stelle mir selber helfen. Ein drittes Buch, was ich empfehlen kann, was ich sehr oft lese, heißt Triggers von einem amerikanischen Coach, Marshall Goldsmith. Und in Triggers geht es darum, wie positiv Impact erhöht wird. Durch Fragen stellen, durch die Fähigkeit, offene Fragen zu stellen, die in einem Gespräch mit zwei Menschen oder mit einer Gruppe jedem ermöglicht, sich Fragen zu stellen und über die Zeit besser zu werden.
Lieber Nicola, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns hier so ein bisschen Einblick gegeben hast in deinen Alltag und in deine Karriere. Ganz herzlichen Dank und auf bald.
Danke, Jochen.
Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart.
Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile
und Jochen-Peter Breuer.